Ihr Lieben, Staffellauf hatten wir gerade. Ich weiß nicht, wer von euch mal bei den Olympischen Spielen so einen Staffellauf geguckt hat. Das ist ja eigentlich ganz spannend. Da rennen die nicht wie bei uns hier vorhin einfach so eine Strecke hin und her, sondern die sind ja in dieser Kampfarena, in dieser Laufbahn, sind die ja an verschiedenen Orten aufgestellt. Sie rennen los. Es sind immer eine Staffel besteht immer aus 4 Personen. Und dann gibt es immer so einen Übergabebereich. Und dann kommt der Erste mit dem Staffelstab reingelaufen. Dann gibt es eine ganz bestimmte auch Handhaltung, mit der der Staffelstab übergeben werden muss. Und wenn der falsch übergeben wird, kann das zu einer Disqualifikation des ganzen Teams führen. Und wenn der Erste in diesen Bereich läuft, läuft der Zweite gleich mit los und hält so die Hand nach hinten. Der andere gibt ihm die Reine, hält die. Der Hintere muss dann loslassen natürlich, sonst schleift dann mit. Und dann wird das übergeben, dann wird es weitergegeben. Der Zweite läuft in den dritten Bereich und dann wird es weiter übergeben, bis dann der Vierte letzten Endes mit dem Staffelstab ins Ziel läuft. So ist das eigentlich gedacht. Und jetzt stellt euch vor, bei den Olympischen Spielen denkt sich der Zweite, endlich habe ich den Stab. So, ich bringe den jetzt nach Hause, den behalte ich für mich. Der klammert den so an sich und er rennt mit seinem Staffelstab bis ins Ziel. Und stellt euch vor, er ist sogar der Erste. Sie hätten theoretisch gewonnen, haben sie nicht am Ende. Werden disqualifiziert, weil so funktioniert Staffelstab nicht, Staffellauf nicht. So. Und warum habe ich das als Bild heute mitgebracht? So ist es nicht gedacht. Und mit dem Glauben ist es genauso. Genesis 12, Vers 2 und 3. Schon bei der Grundlegung des Volkes Israel, als Gott seine Familie das erste Mal in dieser Welt initiiert hat, sagt Gott, wie das funktioniert, wie Reich Gottes, wie Kirche, wie Glauben funktioniert. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich gebe dir den Staffelstab und du gibst ihn weiter. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Glaube ist auf Weitergabe angelegt. Das ist ein Kernmerkmal von Kirche. So funktioniert das. Und ich glaube, wir alle haben das schon erlebt. Ich bin davon überzeugt, habe vorhin gefragt, wie bist du zum Glauben gekommen? Wie waren die Umstände? Ich hätte auch konkreter fragen können, welche Menschen waren daran beteiligt? Und ich bin davon überzeugt, wenn du heute hier bist und sagst, ich habe einen lebendigen Glauben an Jesus Christus, dann geht es nicht anders. Irgendein Mensch hat dir von Jesus erzählt. Es geht nicht anders. Selbst in der total digitalisierten Welt, wo man auch über YouTube-Videos und so irgendwie einiges mitgeben kann, selbst da hat das YouTube-Video irgendjemand erstellt und hochgeladen. Ja? Gott hat es so geplant, dass Glauben von Menschen weitergegeben wird. Und ich würde dafür wetten, 100% von euch, die sagen, ich glaube an Jesus, da war irgendein Mensch oder eine Gruppe von Menschen, vielleicht auch Familie, vielleicht hast du es auch nicht gemerkt, aber es waren Menschen daran beteiligt, dass du zum Glauben gekommen bist. Es geht nicht anders. So, vielleicht sagst du jetzt, ah, aber Olli, da gibt es doch diese Geschichten aus der Mission, dass Menschen von Jesus träumen und zum Glauben kommen. Ja, gibt es. Aber wenn du mit diesen Menschen sprichst, hörst du immer wieder, dass diese Menschen erzählen, dass sie von Jesus geträumt haben. Passiert übrigens häufiger, als man denkt. Und dass dann irgendjemand im Dorf war oder in der Nähe war, der auf einmal von Jesus erzählt hat und sie dann auf einmal sagen, Mensch, von dem habe ich doch letztens geträumt. Und sie kommen auf das Wort hin zum Glauben. Es ist immer menschliche Beteiligung dabei. Nicht, weil Gott es nicht anders könnte, sondern weil es so geplant hat. Das ist der Plan. So funktioniert das. Keiner von uns ist hier, ohne dass jemand anders ihm davon Jesus erzählt hat. Das ist die DNA von Kirche. Es gibt, wir feiern ja den Auftaktgottesdienst der Allianz Gebetswoche. Und die Allianz Gebetswoche hat immer ein Thema, was so drüber steht. Und in diesem Jahr bin ich persönlich total begeistert von dem Thema. Mehr als jemals sonst, glaube ich. Das Thema in diesem Jahr heißt Vision für Missionen. Vision for Mission, Vision für Mission. Und ich bin davon begeistert, weil ich glaube, dass das Thema Nummer 1 in der Kirche Jesu ist. Und dass es das ist, was wir vielleicht am meisten auch in unserer westlichen Kirche, auch in Deutschland, verloren haben an Verständnis von Missionen. Das hat auch was mit Kolonialismus und manchen merkwürdigen Bildern und Dingen, die auch schiefgelaufen sind vielleicht, zu tun. Aber auch manchmal mit Selbstschutz. Und ich finde es total cool, dass wir heute mal konkret oder in dieser Woche mal konkret werden können, Was versteht Gott eigentlich darunter? So, Es gibt einen Missiologen, Alan Hirsch heißt er, das ist ein Theologe, der sich viel mit Mission beschäftigt und der hat, wie ich finde, einen ultra genialen Satz mal gesagt. Alan Hirsch sagt, Kirche hat nicht eine Mission, Kirche ist Mission. Wenn du das ist so ein tiefer Satz, den muss man erstmal ausloten. Kirche hat nicht eine Mission, Kirche ist Mission. Das ist der Herzschlag. Alles, was Kirche ist, was Kirche neben Mission ist, dient letzten Endes der Weitergabe der Liebe Gottes in dieser Welt. Das ist zentral. Alles andere zahlt in dieses Ziel ein. Und das ist schon bei der Gründung von Kirche, ist der Missionsbefehl elementar, das ist der Atem, den Kirche erfüllt. Und deswegen bin ich froh, heute ist der Predigttext. Für diejenigen, die von euch, die eine Bibel dabei haben, schlagt sie gerne auf. Der Predigttext für heute, von der Allianz vorgeschlagen, ist Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Das ist der Missionsbefehl bei Matthäus. Und bevor wir da jetzt ein bisschen näher reingucken, eine spannende Beobachtung noch. Der Missionsbefehl, jedes Evangelium schließt mit dem Missionsbefehl. Ja? In jedem Evangelium steht er am Ende, Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20. Und die Apostelgeschichte beginnt mit dem Missionsbefehl, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Es ist immer so. Und es sind immer so die letzten Worte von Jesus. Und letzte Worte, das weiß jeder, der das mal erlebt hat, sind immer von besonderer Bedeutung. Letzte Worte sind in der Regel nicht vergebens. Ja? Ich habe das Privileg, als Pastor Menschen manchmal so auf den letzten Schritten im Leben begleiten zu dürfen, so Sterbebegleitung machen zu dürfen oder auch Angehörige zu begleiten, die einen geliebten Menschen verloren haben. Und da ist mir das noch nie begegnet, dass so die letzten Worte eines Menschen waren, dass so der Vater der Familie zum Sterben liegt und sagt, holt noch mal alle Kinder, alle Enkelkinder zusammen. Und dann sind sie alle um das Bett versammelt und Opa sagt, passt auf, einen Witz habe ich noch. Ist mir noch nie passiert, habe ich noch nie gehört. Was ich dagegen zigfach gehört habe, ist, dass Söhne erzählen, wie ihre Väter noch mal gesagt haben, Sohn, eins musst du wissen, ich habe es dir viel zu selten gesagt, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich. Du bist ein toller Mann geworden. Boah, da kriege ich jetzt sogar eine Gänsehaut. So. Oder dass Mütter gesagt haben, nochmal zu ihren Töchtern, vergib mir. Ich war nicht immer die Mutter, die ich hätte sein sollen. Vergib mir. So, das ist die Qualität letzter Worte. Versteht ihr? So, wenn der Missionsbefehl die letzten Worte Jesu zu seinen Jüngern ist, als er noch auf dieser Welt war, dann wissen wir eins, diese Worte sind bedeutsam. So. Und dann kommt noch was hinzu, als Jesus auferstanden ist, Matthäus 28, lest das Kapitel gerne mal zu Hause nochmal durch, da ist es folgendermaßen, Jesus ist auferstanden, die Frauen kommen zum Grab und Jesus begegnet ihnen und Jesus sagt den Frauen, geht zu meinen Jüngern und sagt ihnen, dass sie mich in Galiläa auf dem Berg treffen sollen. Das machen sie dann auch und tatsächlich, das ist der Predigttext, da kommen wir gleich hin, treffen sie Jesus auf dem Berg. Warum auf dem Berg? Er wird nicht näher benannt. In Galiläa gibt es mehrere Berge. So, ne? Es ist nicht nur ein Berg. Aber offensichtlich wissen die Jünger sofort, um welchen Berg es geht. Warum? Wahrscheinlich ist es der Berg, auf dem Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Es ist ein Berg, der ganz, ganz viel mit den Jüngern und mit Jesus zu tun hat. Deswegen wissen sie, wo sie hingehen müssen. Und sie kommen dann auf diesen Berg und Jesus sagt drei Sätze, die Matthäus uns jetzt überliefert. Und danach ist Himmelfahrt. Ja? Matthäus bricht ab, die anderen Evangelisten erzählen das, dass Jesus danach in den Himmel aufgefahren ist. Das heißt, sie machen sich auf den Weg nach Galiläa, klettern auf diesen Berg, begegnen da Jesus. Jesus sagt drei Sätze und danach verschwindet er. Eins wissen die Jünger, diese drei Sätze sind wichtiger als wahrscheinlich alles andere, was sie bis jetzt erlebt haben. Und wenn du jetzt langsam spürst, hier geht's um was, lass uns mal gucken, was diese drei Sätze sind. Ich lese vor, lies gerne mit, wenn du eine Bibel dabei hast. Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihm bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis an das Ende der Welt. Das sind diese drei Sätze. Wow. Und wir haben dies in sich. Ihr Lieben, diese drei Sätze, wenn du mich nachts um drei weckst und mich fragst, Olli, was ist für dich die wichtigste Stelle in der Bibel, werde ich dir diese Stelle sagen. Und zwar nicht nur, weil ich die so wichtig finde, sondern weil ich das Gefühl habe, dass Gott sie so wichtig ist. Jesus ist so offensichtlich wichtig. Eins finde ich aber immer schade, wenn ich diesen Text lese, dass ich keine Bibelübersetzung bis jetzt gefunden habe, die diesen Text so übersetzt, wie er eigentlich gesagt wurde. Im Deutschen stehen hier vier Imperative. Jetzt tut mir leid, dass ich euch da so ein bisschen in deutsche Grammatik mit reinnehmen muss, ist wichtig an der Stelle. Würde ich ansonsten auch nicht machen, hat mich in der Schulzeit nie interessiert. Aber so jetzt als Pastor auf einmal wird es relevant. So, vier Imperative. Jesus sagt, geht zu den Nationen, macht sie zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles umzusetzen, was ich euch beigebracht habe. Vier Imperative. Das ist spannend, weil im Deutschen klingen diese Imperative gleichbedeutend nebeneinander. Das ist so gleichwertig. So alles eine Ebene, ist alles Imperativ. Das ist es sprachlich im griechischen Original aber eigentlich nicht. Im Griechischen steht da ein einziger Imperativ und dann drei Partizipien. Was Partizipien sind, kommen wir gleich zu. Ja. Lasst euch das für die Schüler von euch, ihr habt lange Ferien gehabt. Morgen geht die Schule wieder los. Ja. Also ihr verkraftet das. Gewöhnt euch schon mal dran. Also ein Imperativ, Befehlsform, Befehl mögen wir nicht so, nehmen wir Auftrag. Ja. Der Auftrag, der eine Imperativ in diesem Abschnitt ist, macht die Nation zu Jünger. Das ist der Imperativ. Und dann kommen drei Partizipien. Und Partizipien übersetzt du nicht als ein Imperativ, sondern Partizipien beschreiben im Griechischen, wie du etwas machst. Sie führen das näher aus. Eigentlich ist es genial, wie Jesus das macht. Er gibt einen Auftrag und sagt dann auch noch, wie der umgesetzt werden soll. Also übersetzt man das am besten mit Jungs, das ist das, was Jesus in meiner Welt sagt, Jungs, geht, und Mädels, es waren möglicherweise auch Frauen dabei, es waren vielleicht nicht nur die 12, sondern auch noch andere Jünger, geht, er sagt, macht die Nation zu Völkern, zu Jüngern, indem ihr zu ihnen geht, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie alles lehrt, was ich euch beigebracht habe. So, was heißt das? Das ist für mich, wenn ich mit Menschen über dieses Thema spreche oder wenn ich über dieses Thema predige, sehe ich das manchmal in Augen oder höre das nachher, dass Menschen sagen, oh Mann, Olli, das ist echt, das, die Messlatte ist doch hier. Wie soll ich das machen? Deswegen ist es so wichtig, das dahin zu gucken. Jesus erklärt das. Wie mache ich Menschen zu Jüngern? Indem ich zu ihnen gehe. Das ist der erste Punkt. Es gibt Untersuchungen darüber, wie lange es dauert, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und Teil einer Kirchengemeinde wird, wie lange es dauert, bis er eigentlich keine nennenswerten Beziehungen mehr außerhalb der Gemeinde hat. Ist, glaube ich, liegt so bei 1 bis 2 Jahren. So. Danach ist die Blase, die christliche Blase, die Kirchenblase so stark geworden, dass wir haben, dann hast du vielleicht noch Mitschüler und du hast Arbeitskollegen und so, aber nicht so, dass du wirklich intensive Beziehungen mit ihnen pflegst. Das wird auf einmal so wie so ein Sog in die Gemeindeblase reingezogen. Und deswegen ist es, glaube ich, so relevant, dass Jesus sagt, geht, verlass die Kirchenblase. Immer wieder, also nicht dauerhaft, ja. Also nicht, dass wir hier jetzt nachher alle abhauen und sagen, hier, Olli hat gesagt, wir sollen aus der Kirche austreten oder so. Das ist nicht meine Botschaft. Aber die Kirchengemeinde ist der Ort, wo wir zugerüstet werden sollen zu diesem Dienst, wo wir die Kraft kriegen, rauszugehen und hineinzuwirken in Beziehungen, die uns umgeben. Ja? Ich glaube, das müssen wir immer wieder hören. Kannst du dich mal fragen, mit wie vielen Menschen führst du eine intensive Beziehung außerhalb der Gemeinde, damit sie jünger werden? Muss ich nur bei mir hingucken? Wow, als Pastor wird es da auf einmal dünn. So, das ist das Erste, wozu Jesus uns auffordert. Das Zweite ist, tauft sie. Und jetzt lehnt euch bitte nicht zurück. Ja? Jetzt könnt ihr ja sagen, haha, in unserer Kirchengemeinde tauft nur der Pastor. Haha, kann ich mich zurücklehnen? Stopp. Kommt wieder ein Stück nach vorne. Nicht so sehr in die Rückenlehnung kommen. Wir müssen verstehen, was Jesus hier meint. Jesus meint sicher nicht einfach nur, spritzen ein bisschen Wasser drauf oder tauch sie unter, je nach Denomination so und nach Tradition, sondern was Jesus hier eigentlich meint, ist die Frage, was ist Taufe? Als Jesus sich hat taufen lassen, hat er sich nicht taufen lassen, weil er so sündig war, sondern um sich mit der sündigen Menschheit zu identifizieren. Taufe ist in erster Linie Identifikation. Jesus identifiziert sich mit dir und mir. Und wenn wir uns taufen lassen, das ist zumindest das, was wir in der Bibel lesen, dann ist das ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir uns mit Jesus identifizieren und sagen, wir gehören jetzt zu Gott und seiner Familie. Das ist das, was Taufe in erster Linie machen will. So, und wenn Jesus jetzt hier den Auftrag an uns gibt, dass wir Menschen taufen, dann kann das für dich und mich in erster Linie bedeuten, da Menschen dabei zu helfen, dass sie sich mit Gottes Familie und mit Gott identifizieren. Was kann ich dafür tun, dass ich zu Menschen gehe in meinem Umfeld, tatsächlich bewusst aufbreche und ihnen helfe, dass sie Teil von Gottes Familie werden? Ja, aber wie? Ist es nicht die Frage? Wie mache ich das? Gut, dass du fragst. Jesus hat eine Antwort darauf, indem du sie lehrst, alles umzusetzen, was Jesus uns beigebracht hat. Und wenn es hier um Lehre geht, dann geht es nicht darum, irgendwie so eine To-Do-Liste zu haben. Es geht ja darum, alles zu tun, was Jesus vorgetragen hat. Also Gebotsliste ausgedruckt. Hier, mach mal. Das ist nicht das Thema, was Jesus hier meint. Da müssen wir gucken, wie hat Jesus denn eigentlich gelehrt? Durch Vorbild, durch Prägung, durch intensive Zeiten, die er mit Menschen verbracht hat, indem er mit Menschen gelebt hat, indem er sich so sehr für sie interessiert hat, dass er ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Lebensumstände kennengelernt hat und durch sein Lebensvorbild zeigen konnte, wie er im Glauben damit umgeht. Und das hat ihr Leben verändert. Für mich gibt es so diese, ich habe das mal gebracht auf so eine 3-24-12-Formel. Ja, das ist die Art, wie Jesus lehrt. Er hat 3 Jahre lang sich für 24 Stunden am Tag in 12 Männer investiert. Das nenne ich mal eine Entscheidung. Würden wir alle sagen, ist missionarisch doch irgendwie, kannst du das machen, müssen wir eine Zeltevangelisation starten, kommen Tausende zum Glauben. Und Jesus sagt, nein, intensive Beziehung. Also ich habe nichts gegen Zeltevangelisation, ne? Aber Jesus sagt, wenn du dauerhaft Leben verändern willst, intensive Beziehung leben und durch dein Vorbild prägen. Wenn ich darüber spreche, muss ich immer denken an meinen Sohn, der jetzt auf einmal hellhörig wird. Keine Sorge. Und ich erinnere mich daran, wie ich vor ein paar Jahren, da waren noch so 3, 4, so groß ungefähr, wie ich im Garten Rasen gemäht habe. Und ich bin so mit dem Rasenmäher eine Linie nach der anderen gegangen und zwischendurch, wenn ich dann mal aus der Spur gekommen bin, musste ich zurück und nochmal drüber. So. Und irgendwann habe ich aus dem Augenwinkel was wahrgenommen, eine Bewegung, die irgendwie immer parallel war. Dann habe ich rübergeguckt und da sehe ich meinen Sohn. Und mit so einem kleinen Plastikrasenmäher, so ein Kinderrasenmäher, wie der genau das Gleiche macht. Wenn ich stehen geblieben bin, zurück und nochmal über den Büschel, den ich übersehen hat, ist er stehen geblieben, zurück und über den Büschel, der nicht da war, weil da war ich schon. Aber wenn du Musik hättest laufen lassen, wäre es wahrscheinlich wie so eine Boygroup, so eine Choreografie, weißt du? So, und er hat, das war eine Kopie, die da neben rumlief. Und irgendwann hat er gesehen, dass ich stehen geblieben bin und geguckt habe. Und er guckt so zu mir rüber, strahlt übers ganze Gesicht und sagt, ich mache alles genau wie du, Papa. So, in dem Moment habe ich auf der einen Seite mich gefreut, auf der anderen Seite habe ich gedacht, hoffentlich nicht. So. Ein Freund von mir hat immer gesagt, was nützt die beste Erziehung? Die Kinder machen einem eh alles nach. Aber das ist die Art und Weise, wie Jesus gelehrt hat. Leben geprägt hat. Das ist der Grund, wenn du Jugendliche siehst und du siehst so eine Gruppe von Jugendlichen, warum du dich fragst, warum haben die alle das Gleiche an? Warum haben die so vom Kleidungsstil alles ähnlich, von der Gestik, Mimik, selbst von der Sprache? Das ist der Grund, warum es Jugendsprache gibt. So Worte, wo du auf einmal denkst, kann man das auch in Deutsch sagen? Oder wo du dich fragst, warum verstehen die das alle und ich verstehe kein Wort? So, das ist der Grund, weil Jugendliche in ihrem Freundeskreis sich gegenseitig auf natürliche Art und Weise prägen. Davon redet Jesus. Das ist die Art und Weise, wie Jesus das gemacht hat und immer mit dem Ziel, Menschen zu Jüngern zu machen, um die Menschen aller Nationen zu retten. Das ist der Punkt. Vielleicht sagst du jetzt, boah, jetzt haben wir gut zwischendurch gelacht und es war auch irgendwie ganz nett, aber boah, die Messlatte ist doch immer noch hier. Wie soll ich das machen? Ist das nicht viel zu viel für mich? Gut, dass wir darüber sprechen. Ich möchte euch noch zwei Beobachtungen mitgeben. Beobachtungen, die euch anspornen und entlasten können gleichermaßen. Die erste Beobachtung ist, wo immer du diesen Missionsbefehl findest in der Bibel, und zwar an jeder Stelle, und es ist nie anders, ist dieser Befehl grammatikalisch auf eine, wir sind wieder bei Deutsch, auf eine bestimmte Art und Weise formuliert. Ich lese es nochmal. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin immer bei euch bis an das Ende dieser Welt. Merkt ihr was? Dieser Befehl ist immer im Plural formuliert und nie im Singular. Es ist ein Gemeindebefehl, es ist ein Gemeinschaftsbefehl. Er ist einer Gruppe gesprochen. Es gibt diesen Satz, jeder Christ ein Evangelist. Und ich habe den auch schon mal gesagt. Und ich weiß, was der sagen will. Und ich glaube, das ist auch berechtigt. Aber ich glaube, es ist auch etwas falsch daran, wie wir den häufig benutzen. Weil er ist im Singular formuliert. Eigentlich müsste es heißen, alle Christen sind Evangelisten. Dann ist es auf jeden Fall richtig. Denn dieser Auftrag geht an uns an Gemeinde, an Gemeinschaften. Alleine sind wir alle damit überfordert. Ich auch. Du hast irgendwie einen großen Evangelisten auf irgendeiner Bühne vor Augen. Ja, alleine nimm die Bühne weg und die Bühnenbauer und die Techniker, die das aufbauen. Und puff, da steht ein Typ mitten auf einer Wiese. So, da brauchst eine unglaubliche Unterstützung. So, es geht immer um Gemeinschaft. So, ein guter Freund von mir, der ist mir da wirklich zu einem Vorbild geworden. Weil an dem habe ich das irgendwann erkannt. Der hat so ein Lydia-Herz. Kennt ihr Lydia? Apostelgeschichte 17, ist eine Frau, Puppenhändlerin, die kommt zum Glauben, weil Petrus an so einer Wasserstelle von Jesus erzählt. Und wir erfahren an keiner Stelle was davon, dass Lydia jemals irgendeinem Menschen von Jesus erzählt hat. So. Trotzdem ist sie ein Vorbild für mich. Warum? Weil was Lydia macht, ich gehe davon aus, sie hat irgendwann angefangen, über Jesus zu erzählen, aber es ist eine andere Geschichte. Wir lesen das auf jeden Fall nicht. Was Lydia macht, ist, sie geht eindringlich, nötigt sie, Paulus und seine Jungs zu ihr nach Hause zu kommen, bei ihr zu bleiben. Weil was macht sie? Sie macht ihr Haus auf. Sie holt Paulus, von dem sie das Evangelium hat, zu sich nach Hause und lädt andere Leute ein und guckt, was passiert. Sie schafft einen Raum. Ja? Welchen Raum kannst du schaffen? Dieser Freund, von dem ich gesprochen habe, der macht das relativ regelmäßig, dass er zu seinem Geburtstag oder auch zu anderen Situationen Menschen zusammenbringt. Er lädt Menschen ein aus seinem Kontext, aus dem Sportverein, so aus der Nachbarschaft, Freunde, die Jesus nicht kennen. Und dann lädt er noch Leute ein, die Jesus kennen und die mit einer Leichtigkeit über ihn reden und schafft so einen Raum, um zu gucken, was passiert. Wie können wir das tun? Mit unserem Hauskreis, mit christlichen Freunden, andere noch dazu einzuladen, Geburtstage intentional zu gestalten. So strategisch auch darüber nachzudenken und Menschen zusammenzubringen. Das ist das eine. Es geht nicht nur um dich, sondern was du in Gemeinschaft tust. Und die zweite Entlastung, die ich dir noch mitgeben will, ist, es ist spannend, dass Jesus, wenn du das liest, ist dir vielleicht aufgefallen, die Jünger kommen auf diesen Berg. Sie sehen Jesus da stehen, fallen vor ihm nieder auf die Knie und dann heißt es, allerdings hatten einige noch Zweifel. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Die stehen vor dem auferstandenen Jesus und zweifeln. Vielleicht zweifeln sie, ist es wirklich Jesus? Kann man den wirklich auch anfassen oder so? Das mag eins sein, aber ich habe den großen Verdacht, sie zweifeln auch an sich selbst. So wie wir häufig. Und da bist du nicht alleine, Es geht auch Pastoren so. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Mir geht es zumindest häufig so. Dass ich mich frage, hey, wer bist du, dass du dich da vorne hinstellst? Oder dass du Menschen etwas von Jesus erzählst? Und wie willst du das überhaupt machen? Das Entscheidende ist, wie reagiert Jesus auf diesen Zweifel? Nicht nur mit diesem Missionsauftrag. Der Aufbau dieses Textes ist genial. Jesus begegnet nämlich erstmal dem Zweifel. Er beginnt, ich habe gesagt, drei Sätze. Der erste Satz ist, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich kann alles tun, was ich will. Glaub doch nicht, dass es eine Sache in dieser Welt gibt, die ich nicht kann. Dann kommt der Missionsbefehl und dann sagt Jesus, seid gewiss, darauf könnt ihr euch stellen, ich bin immer bei euch. Jesus fordert uns nicht auf, etwas zu tun, was er nicht bereit ist zu tun. Sondern das, was Jesus tun will, will er durch uns als Gemeinschaft tun. So, du bist niemals damit allein, sondern Jesus will es durch dich tun. Deswegen ist uns der Heilige Geist übrigens gegeben. Apostelgeschichte 1, Vers 8, Missionsbefehl in der Apostelgeschichte, sagt Jesus, wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, werdet ihr Kraft empfangen und Zeugen werden. Kraft, das Zeugnis Gottes in die Welt zu bringen, die dich umgibt. So, was heißt das für uns? Irgendjemand hat dir mal den Staffelstab gegeben und du hast ihn angenommen. Was hast du seitdem damit gemacht? Du hast einen Auftrag, diesen Staffelstab weiterzugeben. So ist das gedacht. Es ist nicht anders gedacht. So ist das gedacht. Und ich möchte jetzt Folgendes mal tun. Ich habe hier einen Korb mit so kleinen Zettelchen. Ja? Da steht eine Botschaft drauf. Ich liebe dich, Gott. Ganz simpel. Ja, ich liebe dich, Gott. Und ich gebe diesen Korb mal rum. Und der Auftrag ist jetzt, dass der Korb einmal durch alle Reihen geht. Und das Ziel ist erst erreicht, wenn die Enden der Erde, da hinten links oder rechts, unserer Erde jetzt hier, diesen Korb gekriegt haben, ist wie beim Staffelstab, ne, bis und einen Zettel rausgenommen haben. Und das ist relativ leicht, weil du weißt genau, wer dein Ziel ist. In diesem Fall hier rechts neben euch gerade und dann zweite Reihe links und so, ne? Also der nächste. Den Zettel, jetzt wird es aber ein bisschen schwerer, den Zettel, den du gleich kriegst, der ist nicht für dich. Ja? Die Botschaft ist für dich, aber der Zettel nicht. Der Auftrag ist, dass du diesen Zettel weitergibst an einen Menschen, wo du das Gefühl hast, dieser Mensch muss das hören, dass Gott ihn liebt. Vielleicht, weil er in der Krise ist, vielleicht, weil er dir als erstes einfällt, ich weiß es nicht. Und vielleicht hast du das Gefühl, und ich möchte dich bitten, mach es nicht nur, dass du einen Zettel weitergibst und sagst, hier hat der Pastor gesagt, so, sondern Jesus, hier, 3, 24, 12. Verbringe Zeit mit dieser Person. Interessiere dich im nächsten Jahr für diese Person. Guck, dass du dein Herz und dein Leben für diese Person öffnest und ein Zeugnis für Jesus bist. Dass diese Person durch dich Gottes Liebe und Jesus kennenlernt und zum Glauben kommt. Was kannst du da tun? In Gemeinschaft. Vielleicht brauchst du andere dafür. Sicher sogar. So, aber was kannst du da tun? So, das ist die Frage. Und wenn du dich jetzt fragst, ah, wie mache ich das? Wie ist der erste Schritt? Es ist super simpel. Da kannst du nämlich vom Pastor erzählen. Du kannst einfach nächste Woche zu jemandem gehen und sagen, du, der Pastor hat gesagt, ich war am Sonntag im Gottesdienst, der Pastor hat mir diesen Zettel gegeben, ich liebe dich, Gott. Und den sollte ich einer anderen Person geben. Und ich musste an dich denken. Ich weiß nicht, warum. Aber ich hätte eine Riesenfreude, dir diesen Zettel zu geben und herauszufinden, warum ich an dich denken musste. So. Und schon hast du einen Anknüpfungspunkt, auf den du immer wieder zurückkommen kannst. Ein Jahr lang oder länger. Warum solltest du das tun? Ich hatte noch einige Punkte zu dieser Frage. Ich habe die alle gestrichen, bis auf einen, den wichtigsten. Weil es nichts gibt, was mein Herz mit größerer Freude erfüllt als das. Ich habe letztens einen Bekannten getroffen, der mir gesagt hat, du Olli, weißt du eigentlich, dass ich glaube wegen dir? Wie? Ja. Und dann hat er eine Situation erzählt, wie, und wo ich sagen würde, ey komm, das war sicher nicht alles. Es gab zig Leute, die sich in dich investiert haben und die Zeit mit dir verbracht haben, die dich geprägt haben. Aber trotzdem, mein Herz hat getanzt, als ich das gehört habe, dass Gott auch mich und mein Leben an bestimmten Punkten im Leben dieses Mannes benutzt hat, um seine Liebe spürbar zu machen. Es gibt nichts, was mich nichts, was mich mehr freut als diese Erfahrung. Das ist der Grund, warum ich Pastor geworden bin, mal. Weil ich gedacht habe, als Pastor kannst du diese Erfahrung häufiger machen. Da merkt ihr, wie dumm man sein kann. Ihr könnt das, heute weiß ich, ihr könnt das genauso. Da musst du nicht Pastor zu werden. Da musst du einfach dein Herz öffnen. So. Stellt euch vor, wir stehen einmal, nicht nur wir, sondern mit vielen anderen noch, vor Gottes Thron in der Ewigkeit. Und wir beten ihn an. Und um Gottes Thron sind 10.000 mal 10.000 Engel und sie singen Halleluja. Und auf einmal tippt dich jemand von der Seite an. Und du guckst ihn so an und sagst, hast du einen Text vergessen? Halleluja, ist nicht so schwer. So. Und er sagt, nein. Ich wollte dir Danke sagen. Wofür? Vielleicht erinnerst du dich nicht. Aber vor Ewigkeiten hast du mir von Jesus erzählt. Und das ist der Grund, warum ich heute hier bin und mit euch allen, all den Gläubigen der Nation, der Jahrhunderte vor diesem Thron stehe und Gott anbeten kann. Deswegen bin ich heute hier, weil du mir damals einen Zettel gegeben hast. Und ich möchte dir noch jemanden vorstellen. Und du sagst, wen? Und dann dreht er sich um und hinter ihm stehen 1.000 andere. Und du sagst, dem bin ich noch nie begegnet. Ja, stimmt. Aber sie wollen dir Danke sagen. Wofür? Dass du mir von Jesus erzählt hast. Weil ich habe ihm erzählt und er hat es dem und dem erzählt und er hat es dem und dem und dem erzählt und sie alle sind heute nur hier, weil du mir damals diesen Zettel gegeben hast und dein Herz und dein Leben geöffnet hast, dass Gottes Liebe spürbar wird. Kannst du dir auch nur ansatzweise vorstellen, was das mit deinem Herz machen wird? Und alles kann mit einem Zettel beginnen. So, ihr Lieben, ich bete dafür, dass unser Leben diese Welt nicht unverändert lässt, sondern dass wir das schaffen, immer wieder neu, immer wieder ermutigt werden, den Staffelstab weiterzugeben. Sind wir unvollkommen? Hast du das Gefühl, dem werde ich nie gerecht? Herzlich willkommen in meiner Welt, geht mir ganz genauso. Aber wir machen es nicht allein. Jesus tut es durch uns. Stellt euch die Freude vor Gottes Thron vor. Und dann nimm den Zettel in der nächsten Woche. Wir haben eine Woche Allianz Gebetswoche. Vielleicht willst du auch eine Woche lang für diesen Moment beten, wo du jemandem diesen Zettel gibst. Und dann lass dich überraschen, wie Gott das nutzen wird. Amen.